Wenn man in die Apostelgeschichte Kapitel 17 hineinblickt, dann kann man in den ersten Versen lesen, wie der Apostel Paulus mit seinen Begleitern auf seiner zweiten Missionsreise diese Gemeinde in Thessalonich, eine bedeutende Stadt in Mazedonien, gegründet hat. Und das Erstaunliche ist, wir lesen dort, dass er nur wenige Wochen dort war, um praktisch aus dem Stand heraus eine christliche Gemeinde zu bilden. Viele von ihnen waren Griechen, die zum Glauben gekommen sind, auch einige Juden dabei. Und dann musste er wegen Verfolgung bereits weiterziehen. Aber in dieser kurzen Zeit haben er und seine Begleiter, ich will es mal so sagen, sich voll hineingekniet in diese Gemeinde, um ihnen in kurzer Zeit das Wichtigste, was sie von Gott auf dem Herzen hatten, ihnen weiterzugeben. Und ich möchte da eine Passage lesen aus dem zweiten Brief des Apostels, aus dem ersten Kapitel, aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Da möchte ich die Verse 8 bis 12 am Anfang weitergeben. Kapitel 2, 1. Thessalonicher Brief, ab Vers 8. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, schreibt Paulus, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ich finde, das ist so bemerkenswert, dass der Apostel Paulus nicht nur das Evangelium mit der Predigt, mit dem Wort Gottes verkündigt hat, sondern auch gleichzeitig mit seinem Leben. Und das hatte offensichtliche Wirkung bei dieser jungen Gemeinde in Thessalonich. Sie hatten hier wirklich ein Vorbild. Dieser Apostel Paulus, der hat Tag und Nacht gearbeitet, der hat auch für seinen eigenen Unterhalt gearbeitet, um ihnen nicht auf der Tasche zu liegen. Er war ihnen in jeder Beziehung ein Vorbild. Und in dieser kurzen Zeit, wo er da war und dann aufgrund von Verfolgung der neidischen Juden, die nicht zum Glauben gekommen sind, aus der Stadt rausgehen musste, da hat er ihnen in dieser kurzen Zeit doch so viel Wichtiges sagen können. Und natürlich war er gespannt und er hatte die Hoffnung, dass in dieser Bedrängnis, in der sie standen, sie wurden bedrängt, diese junge Gemeinde von Nichtgläubigen, dass sie doch festhalten sollten an der Lehre Gottes, dass sie wachsen sollten im Glauben. Und er stellte sich sicherlich immer wieder die Frage, würde diese junge Gemeinde in all den Anfechtungen ihrem Herrn Jesus Christus treu bleiben und nachfolgen? Aus dieser Sorge heraus entstanden auch diese zwei Briefe, etwa um das Jahr 50 nach Christus, kurz nacheinander geschrieben. Sie sind mit die ersten Bücher, die wir im Neuen Testament finden. Wir starten jetzt aber im zweiten Brief. Ganz kurze Zusammenfassung. Kapitel 1, da haben wir erfahren, wie Paulus Gott gegenüber dankbar war für diese Gemeinde. Denn trotz Verfolgung und Bedrängnissen nahm der Glaube und die Liebe unter diesen Geschwistern zu. Anfechtung gab es genug. Wir lesen das ja auch in Jakobus Kapitel 1, dass uns oft Anfechtungen widerfahren. Die sollen uns aber nicht aus der Bahn werfen, sondern dazu dienen, oft von Gott geschickt, dass wir im Glauben heranwachsen, dass wir treu festhalten, trotz äußerer widriger Umstände. Und das hat im Großen und Ganzen diese Gemeinde auch bewiesen. Und Paulus ermutigte sie im ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes und sagte, das, was euch da von diesen bösen Menschen angetan wird, das wird Gott richten, euch aber, ihr werdet, die ihr ausharrt und überwindet, die Herrlichkeit Jesu Christi für alle Ewigkeit erfahren. Und vielleicht ist es uns ja noch im Gedächtnis vom letzten Sonntag, wo Kapitel 2 dran war. Dort im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ging es in erster Linie darum, dass Paulus sie nochmal warnte vor den vielen Verführungen, die da sind, vor den falschen Mitteilungen, die sie bekommen. Sie sollten allein das Wort Gottes vor Augen haben. Und das Hauptthema war dabei die Wiederkunft des Herrn Jesus. Sie hatten manches darüber gehört, manches durcheinander gebracht, sie waren verunsichert. Und Paulus hat ihnen noch einmal erklärt, wie es sich mit der Zukunft, mit dem Wiederkommen Jesu verhält. Er hat es auch unterteilt, zunächst die Entrückung für euch und dann die Wiederkunft des Herrn Jesus mit euch und wo dann erst die ganzen Gerichte auf dieser Welt stattfinden. Sie hatten Bedrängnis, sie dachten, sind wir schon in dieser allerletzten Phase? Haben wir schon den Tag des Herrn? Nein, das besteht noch aus. Und er hatte dieses Thema sehr ausführlich gebracht, dass sie wieder klar sehen konnten und dass sie weitergehen konnten. Ich möchte jetzt aber schon ins dritte Kapitel einsteigen, in unserem heutigen eigentlichen Text. Im Endeffekt habe ich mir überlegt, wie könnte man das Thema heute nennen, als ich meine Predigt so einigermaßen fertig hatte. Und da ist mir der Gedanke gekommen, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist, denke ich, insgesamt in diesem letzten Kapitel noch einmal dem Paulus sehr wichtig gewesen. Und der Jesus sagt ja einmal in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das sagt auch der Apostel Paulus diesen Geschwistern, egal wie die äußere Situation auch sein mag, haltet zueinander, wandelt als Kinder des Lichts. Und da lese ich die ersten 5 Verse aus Kapitel 3. Im Übrigen, betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Schauen wir uns die ersten 2 Verse an. Im Übrigen, man könnte so sagen, ja, also was jetzt nochmal kommt, das will ich euch nochmal unbedingt weiter sagen. Denkt daran, was ich euch jetzt noch einmal sage. Nämlich, betet für uns. Und die Zahl 4 wird uns heute begleiten. Bis dahin haben wir im 2. Thessalonicher die Aufforderung des Apostels Paulus, 4-mal zu beten. Ich möchte diese Bibelstellen auch nennen. Es beginnt im 1. Kapitel des 2. Thessalonicher Briefes in Vers 3. Da sagt Paulus, wir sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, Brüder. Vers 11 im gleichen Kapitel. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Das dritte Mal lesen wir es im Kapitel 2, Vers 13. Wir aber sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, sehr ähnlich wie in Vers 3 im ersten Kapitel, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ja, 3-mal lesen wir vorweg, dass der Apostel Paulus für diese Gemeinde betet. Und wir wissen, es war nicht die einzige Gemeinde, für die er gebetet hat. Wir sehen hier am Anfang, und das haben wir ja auch im Rahmen der Einleitung aufgrund wichtiger Ereignisse auch getan, das Gebet. Das Gebet ist für uns Christen so wichtig. Ohne Gebet geht es nicht. Wir müssen im stillen Kämmerlein beten, für uns alleine. Wir müssen uns die stille Zeit nehmen und ins Gebet gehen. Frage mal einen Prediger oder einen Evangelisten, wie viel Zeit er am Tag betet. Die meisten laufen rot an. Geht uns, geht mir vielleicht auch nicht anders. Der Teufel versucht, alles dran zu setzen, dass wir das Gebet hinten anstellen. Immer wenn wir anfangen wollen, klingelt das Telefon oder sonst was. Gebet ist so wichtig. Und ich finde gerade hier in diesen ersten Versen, die wir lesen in Kapitel 3, da heißt es, wir brauchen einander. Christsein solo, das ist Unsinn. Und die Bibel macht es auch deutlich. Bei der ersten Gemeinde war es so. Sie waren täglich beisammen, als sie zum Glauben kamen. Und sie beteten ständig. Wir sind in einer feindlichen Welt. Wir brauchen das Gebet füreinander. Ob es nun für einen Bruder in Südamerika ist, für unsere Geschwister hier, für jemanden, der ins Krankenhaus geht, der Probleme hat. Wir sollten füreinander da sein. Am Sonntag in der Gemeinde, selbstverständlich, aber auch darüber hinaus in der Woche. Betet für uns. Bis dahin hatte Paulus für die junge Gemeinde gebetet, aber jetzt war er sich nicht zu schade, auch ihnen zu sagen, auch ich brauche euer Gebet. Auch der Pastor, der Jugendleiter, der Hauskreisleiter, wir brauchen alle Gebet von euch Geschwistern. Betet für uns. Wofür hat Paulus hier gebetet? Warum sollten sie für ihn beten? Damit er ein leichteres Leben führen konnte? Damit er endlich ganz gesund wird? Nein, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Er betet, dass das Wort nicht des Paulus, sondern das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Diese beiden Briefe, die beiden Thessalonicher Briefe, wurden wohl aus Korinth geschrieben, wo er ja anderthalb Jahre war. Und dort lief es längst nicht so mit der Gemeinde wie in Thessalonich. Er hatte dort viele Probleme. Ich brauche nur einmal 1. Korinther Kapitel 3 aufschlagen und die ersten drei Verse dort lesen, denn ahnen wir, welche Probleme dort waren. 1. Korinther 3, 1 bis 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Wie sieht das in unserem inneren Leben aus, was wir oft vor anderen verbergen können? Wie sieht es in unserer Familie, wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Ich hoffe nicht so, sondern so, wie es in 1. Korinther 4 in den ersten zwei Versen ist. Das sollte uns Maßstab sein. Da heißt es nämlich, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, was wird von ihm verlangt? Dass er treu erfunden wird. Die Treue ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da ist noch gar nicht groß von Geistesgaben oder sonst was die Rede, sondern dass einer als treu erfunden wird. Dass er nicht den einen Tag dort, den anderen Tag dort ist, dass er nicht ständig die Arbeit wechselt, schon gar nicht den Ehepartner, dass er vielleicht auch nicht eine Gemeinde nach der anderen besucht, sondern dass er in einer bibeltreuen Gemeinde Fuß fasst und dort mitarbeitet, als treuer Mitarbeiter. So stellt sich der Apostel Paulus das vor. So war es in Korinth teilweise nicht. Deswegen bittet er die Geschwister, seine Gemeinde in Thessalonich, diese jungen Brüder und Schwestern, betet dafür, dass auch dort das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Er hatte dort viele Anfechtungen, gerade in Korinth, Viele wollten ihm das Leben schwer machen, haben ihn nicht als einen vollmächtigen Apostel angesehen, ihm die Vollmacht abgesprochen. Er hatte dort einiges zu kämpfen. Aber er wusste, im Gebet wird es gelingen. Und das ist vielleicht der erste Gedanke. Wir brauchen einander. Wir müssen das Wort des Herrn ungehindert zu uns nehmen. Täglich, nicht jährlich, täglich. Wir müssen füreinander ins Gebet gehen und dabei Gott loben und preisen, dass er uns durch die widrigen Umstände des Lebens hindurchbringt. Treue soll in unserem Leben stehen. Wir lesen jetzt weiter ab Vers 3. Aber der Herr ist treu. 2. Thessalonicher 3, 3. Selbst wenn wir oft versagen, wenn wir untreu sind, so ist Gott treu. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Aber der Herr ist treu. In diesen 5 Versen taucht 4-mal das Wort der Herr auf. Vers 1, das Wort des Herrn. Vers 3, der Herr ist treu. Vers 4, im Herrn. Vers 5, der Herr aber lenke eure Herzen. Ich glaube, uns wird deutlich, ohne Gott geht gar nichts. Wir können uns nicht Christen nennen und dann unser eigenes Ding machen, ohne nach dem Herrn zu fragen. Immer wieder verweist Paulus hier ein Vers nach dem anderen, 4-mal auf den Herrn hin. Er muss uns vor Augen sein. Er muss unser Herz vollkommen erfüllen. Oft versuchen wir etwas in eigener Kraft und es misslingt. Nein, im Herrn. Das ist das Entscheidende. Mit dem Herrn und in dem Herrn können wir bestehen. Im Alltag, in den Schwierigkeiten, die möglicherweise immer größer werden. Nicht nur, weil wir älter und vielleicht körperlich schwächer werden, sondern weil diese Welt in ein mehr oder weniger, ich würde fast sagen in mehr, in ein Chaos hineinschlittert, weit weg von der Bibel, werden die unmöglichsten Gesetze aus meiner Sicht beschlossen. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, ganz aktuell, diese künstliche Intelligenz, die jetzt stark voranschreitet, Computer, Maschinen, die letztendlich das sagen, sogar diejenigen, die das voranschreiten, die Gefahr ist, dass sie über unsere Köpfe hinauswachsen und uns bestimmen, statt die Menschen, diese technischen Maschinen und Geräte. Die Computer, es jagt alles immer schneller danach. Die Technik ist heute bei vielen Menschen der Gott, dem sie nachtrauen, in den sie ihre Hoffnung setzen. Und das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung allein ist nach wie vor der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der sich uns in Jesus Christus zu offenbaren gibt. 4-mal haben wir gehört bisher, betet. 4-mal in diesen 5 Versen der Herr. Und 4-mal lesen wir jetzt, tut, was ich euch gebiete. Wir haben es hier das erste Mal in Vers 4. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Hatte Paulus dazu das Recht? Ja, 100% ja. Er hat von Gott den Auftrag bekommen. Er ist Apostel gewesen, Bevollmächtigter des Herrn. Und im Großen und Ganzen müssen wir wirklich sagen, haben das die Thessalonicher auch verstanden und waren dankbar, diesen Apostel zu haben, der wirklich das Sagen hatte, aber es in ganzer Liebe tat und mit Vorbild. Nicht mit einem Druck und selber hat er in Saus und Braus gelebt. Er war allezeit Vorbild. Und auch die Thessalonicher, viele von ihnen haben das nachgeahmt in ihrem jungen Glauben. Sie waren ein Zeugnis in der ganzen Umgebung. In ganz Mazedonien war ihr Glaube von dieser jungen Gemeinde bekannt geworden. Und das in all dieser Bedrängnis von den verärgerten Juden, die nicht an Jesus glaubten und sie hart bedrängten. Wann wird man in ganz Hannover, in ganz Niedersachsen von der Arche Hannover sprechen? Von unserem Glauben an den Herrn Jesus, von unserem nicht nur Kopfglauben, nicht nur Herzensglauben, sondern von einem Glauben, der in die Tat übergeht. Wir sollen ja nicht nur das Wort Gottes hören, das ist ja eine Voraussetzung, aber wir sollen es auch tun, Hörer des Wortes sein. Und das sagt er hier, tut, was ich euch gebeten habe. Eltern, gehe ich mal von aus, werden ihren kleinen Kindern vieles sagen, was sie tun sollen. Vielleicht werden es die Kinder nicht immer verstehen. Manchmal neigen sie dazu, genau das Gegenteil zu machen. Aber die Eltern meinen es doch gut mit den Kindern und haben den Durchblick. Gott hat den Durchblick. Auch in Fragen, die wir uns stellen, wo wir vielleicht nicht weiter wissen. Dann tun wir einfach das, was das Wort Gottes sagt. Vertrauen wir ihm. Wir wissen, er ist treu, er hat gute Gedanken mit uns. Gedanken des Friedens. Wann lesen wir denn noch in diesem dritten Kapitel, dass wir ihm auf ihn hören sollen, was er uns gebietet? Es ist in den Vers 6 und 10 und 12. Wir werden es gleich lesen und hören. So mache ich jetzt weiter in Vers 6 und noch einmal. Ich würde dieses Thema nennen, wandelt als Kinder des Lichts. Das wird jetzt sehr deutlich. Wir gebieten euch aber, 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben euch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Erinnert euch an die Bibelstelle, die ich anfangs aus dem 1. Thessalonicher Brief vorgelesen habe. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Vers 10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Merken wir jetzt im letzten Kapitel, im letzten Abschnitt, was er an die Thessalonicher schreibt, nachdem er viel Belehrung gegeben hat, auch viel Ermutigung und Lob, da sind ihm nochmal einige Sachen sehr wichtig. Gemeinde Jesu geht nicht ohne Ordnung Gottes. Gott selber ist nicht ein Gott der Unordnung. Wir lesen das mal in 1. Korinther Kapitel 14 im Zusammenhang mit den Geistesgaben. Die kann man nicht irgendwie weiterbringen, wie es einem gefällt, sondern da gibt es eine gewisse Ordnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das muss auch unser persönliches Leben kennzeichnen. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die vielleicht einfach so in den Tag hineinleben. Und hier wird deutlich, nein, so nicht. Ihr habt Vorbildfunktion. Als Christ hast du automatisch Vorbildfunktion gegenüber den Menschen in der Welt. Du und ich, wir werden beobachtet. Nicht nur das, was wir sagen, sondern auch, wie wir leben. Das muss zusammenpassen. Wir können nicht Wasser predigen und Sekt selber trinken. Ich glaube, so ähnlich gibt es einen Spruch. Wir müssen glaubwürdig sein. Das, was du von anderen erwartest, müssen wir erst einmal selber vorleben. Noch einmal, ab Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Also nicht nach der Überlieferung vielleicht der Pharisäer oder sonst was, sondern nach der Überlieferung des Paulus, und der wiederum hat das Wort Gottes verkündigt. Darum geht es. Wir werden aufgefordert, die Verantwortlichen auch einer Gemeinde müssen darauf achten, dass da, wo unordentlicher Wandel ist, dass wir eingreifen. Das fängt nicht mit dem Rausschmiss an, um es mal so deutlich zu sagen, aus der Gemeinde, sondern mit liebevoller Ermahnung, mit Gesprächen. In der Küche haben wir einen Obstkorb. Manchmal waren da auch schon Apfelsinen drin. Was passiert, wenn wir eine faule Apfelsine unter den anderen haben? Damit die anderen geschützt werden, wird man diese faule herausnehmen, sonst steckt sie die anderen Orangen noch an. Und so ist das hier auch. Wenn jemand unordentlich wandelt, wir werden gleich noch was dazu hören, dann muss er liebevoll, aber deutlich ermahnt werden. Das können erstmal Geschwister tun. Und vielleicht sage ich mal gleich, wie das ablaufen könnte. In Galater 6 wird uns dazu etwas gesagt. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, Galater 6, Vers 1, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Also wir dürfen aufeinander Acht haben, wir dürfen uns gegenseitig liebevoll ermahnen, und darauf sollte man dann auch hören. Wenn jemand etwas uns sagt, vielleicht gefällt es uns auf Anhieb nicht, aber wir sollten jetzt alle Emotionen beiseite lassen und einfach ganz nüchtern uns fragen, ist da was dran? Vielleicht haben wir es von anderen auch schon so gehört. Dann sollten wir uns korrigieren lassen. Paulus war ein Vorbild. Er hat es ihnen vorgelebt. Und viele von ihnen ahmten ihn nach. Paulus konnte sagen, wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben euch nicht ausgenutzt. Ja, wir sind weit über unser Maß hinausgegangen. Wir hätten das Recht gehabt, uns von euch bezahlen zu lassen. Schließlich haben wir hart gearbeitet, haben das Wort Gottes bei Tag und Nacht verkündigt. Nein, er hat selber mit eigenen Händen dazu beigetragen, um ihnen nicht auf der Tasche zu liegen, um ihnen ein Vorbild zu sein. Und dann kommt ein Punkt, der ist ganz konkret in Vers 10. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Offensichtlich gab es Vereinzelte. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass sie ja sehr unterwiesen waren, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und da haben sie gesagt, ja, was soll das alles hier noch? Denn bereite ich mich doch vor, dass der Jesus wiederkommt. Dann sitze ich auf meinem Sofa und bete, Herr Jesus, komme bald und so weiter. Können doch die anderen arbeiten. Paulus sagt, nee, so nicht. Was hier nicht steht, wenn jemand nicht arbeiten kann, sondern hier steht, wenn jemand nicht arbeiten will, das setzt voraus, dass jemand normalerweise in der Lage ist zu arbeiten, dann soll er es auch tun, so wie es der Arbeitsmarkt eben hergibt. Und wenn nicht, dann hat das Konsequenzen. Ich hatte mit einem Bruder gesprochen am Telefon, der ist in einer großen Firma seit etlichen Monaten und sagte zu mir, du, es sind nahezu keine Gläubigen da, bis auf zwei, wenn ich es richtig sage, jetzt aus Ghana, ein Ehepaar. Und das sind Christen. Und meine Kollegen lächeln immer schon komisch, wenn ich sage, hallo Bruder, zu diesen Afrikanern, sehen etwas dunkler aus als ich selber. verständlicherweise, dass man sie als Bruder und Schwester anprägt. Und er sagt, das sind Menschen, die sind eigentlich relativ intelligent, sprechen drei Sprachen und verrichten ganz einfache Arbeit. Einfache, nicht schwere Arbeit, aber ganz treu. Die sind immer da, die sind pünktlich, die überziehen die Pause nicht, sind mit relativ wenig Geld zufrieden. Das ist ein Zeugnis sein in dieser Welt. Das meint Paulus wahrscheinlich hier auch. Wir können nicht Halleluja, Halleluja, Halleluja rufen und den ganzen Tag sitzen wir vorm Fernseher, muss man ganz konkret zu sagen. Wir haben unsere Aufgaben in der Familie, im Berufsleben, auch in der Gemeinde. Wenn jemand nicht arbeiten will, so gebiete ich es euch, der soll auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln. Immer wieder das Wort ordentlich oder unordentlich, was uns hier auffällt, was gegenübergestellt wird, und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das ist ja, jeder hat 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Was mache ich mit dieser Zeit? Ja, wenn ich natürlich keine Arbeit anfasse, dann, ich glaube, Müßiggang ist aller Laster Anfang, heißt es in einem Sprichwort, dann tue ich eventuell auch das, was hier steht, unnütze Dinge. Ich benutze den Computer nicht, um mich zu informieren, sondern einfach, naja, mal gucken, was es da noch alles gibt, oder dieses oder jenes. Beschäftige mich stundenlang mit meiner Briefmarkensammlung, oder. Das sind alles im Einzelnen nicht unbedingt sündige Dinge, aber Paulus nennt sie unnütze Dinge. Wenn man als Christ ein unnützes Leben führt, dann ist etwas verkehrt. Wir haben doch alle wirklich genug zu tun. Unser Auftrag ist, wir hatten es vor 2 Wochen gehört, wir sollen Zeugen in dieser Welt sein. Und das, indem wir das Wort Gottes weitergeben, indem wir mit unseren Nachbarn ins Gespräch kommen, indem wir gute Arbeit abliefern. Wir werden einmal für jedes unnütze Wort vor dem Herrn stehen und beurteilt werden. Das sollten auch wir bedenken, für alle unnützen Dinge, die wir tun. Vers 12. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, also beauftragt, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und jetzt, was ist das Gegenmittel, der Gegenpart, wie es sein sollte? Und das steht in Vers 13 in einem kurzen Satz. Nicht unordentlich, sondern ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. 1. Petrus 2, 15, ich glaube, da steht, das ist der Wille Gottes, dass wir im Gutes tun nicht müde werden sollten. Wir haben alle Zeit die Gelegenheit, anderen gegenüber, angefangen in unserer Familie, in unserem Gemeindekreis, da wo Gott uns hinstellt, Gutes zu tun. Das ist der Wille Gottes. Wir brauchen keine Langeweile haben. Kommen wir zu Vers 14 und 15 und damit kommen wir schon langsam zum Ende des Briefes. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ich sagte schon, Galater 6, wir überheben uns nicht über den, der vielleicht daneben liegt aus unserer Sicht, sondern wir ermahnen ihn in Freundschaft. Das kann aber auch so weit gehen, dass wirklich Geschwister aus irgendeinem Grunde die Gemeinde stören, zerstören, dass sie Parteiung machen, wie es in Korinth der Fall war, dass sie den Anordnungen der Apostel nicht gehorchten. Und da lesen wir auch, wie es in dem Fall weitergeht. Da muss die ganze Sache nicht einfach auf Eis gelegt werden, sondern man muss diese Missstände, die auch in einer Gemeinde vorkommen können, angehen. Ich glaube, der Jesus selber gibt uns da einen guten Weg in Matthäus 18, ab Vers 15. Wenn er sagt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wunderbar, wenn das das Ergebnis wäre. Also wenn dein Bruder was hat, was vielleicht gegen dich gesündigt hat, etwas Schlechtes über dich gesagt hat oder sonst was, dann berufe nicht gleich die Gemeinde ein, schicke es nicht an die Bildzeitung, sondern Gespräch unter vier Augen. Das Ziel, gewinne deinen Bruder, gewinne deine Schwester. Vers 16, hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Also unter Zeugen. Das wäre der nächste Schritt. Was ist das Ziel? Dass er gewonnen wird, dass er zurechtgebracht wird, dass er seine Schuld einsieht. Vielleicht klärt sich es im Gespräch auch, dass ich selber ja falsch gelegen habe, dass es gar nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass es bereinigt wird und dass wieder Frieden da ist. Aber Vers 17, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Der allerletzte Schritt, so wie ich das hier verstehe, wäre dann zwangsweise Ausschluss aus der Gemeinde bei entsprechend gravierenden Dingen. Da, wo die Gemeinde zerstört wird, durch die Aussagen oder durch das Handeln desjenigen, der uneinsichtig bleibt. Heißt das, dass man dann keinen Kontakt mit ihm haben soll? Ja, so heißt es hier. Dennoch sollte die Tür immer wieder für ihn offen sein, denn das ist ja der Wunsch und möglicherweise und gerne auch weiterhin das Gebet, dass er doch einsichtig wird, dass er außerhalb der Gemeinde ja vielleicht den Anfechtungen der Welt, den Anfechtungen des Teufels viel mehr ausgesetzt ist und zur Besinnung kommt und umkehrt. Und dass wir dann die Tür ihm gerne öffnen, wenn er umkehrt und Buße tut, wenn ein Gespräch erfolgt. Vielleicht, dass auch der eine oder andere ihm nachgeht, persönliche Gespräche mit ihm hat, wenn einer geistlich dasteht und sich das zutraut und den Auftrag von Gott hat, diesen mit persönlichem Gespräch zu erreichen. So ist auch das Gemeindeleben. Wo viel Licht ist, da ist manchmal auch Schatten. Das Ziel ist, dass wir alle gemeinsam uns ermutigen, als Kinder des Lichts zu wandeln. Und ich möchte abschließen mit den Versen 16 bis 18. Da endet ja auch der 2. Thessalonicher Brief mit. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.